Ich lese die Kreuzigungsgeschichte nach Johannes im Kapitel 19. Es fällt bei Johannes auf, dass er alle Erwähnungen von Personen wegfallen lässt. So kommt auch Josef von Arimathea nicht mehr vor. Auch das von den Schächern kommt nicht mehr. Er konzentriert seinen Blick ganz auf Jesus Christus allein. Sie nahmen Jesus aber und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, welche heißt auf Hebräisch Golgatha. Ich meinte den Simon von Kyrene, der kommt nicht mehr vor, der hier das Kreuz mitträgt. Da hat er gerafft, um das Wesentliche darzustellen, wie Jesus das Kreuz trägt. Allda kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber mitten inne. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und setzte sie auf das Kreuz und war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Überschrift lasen viele Juden, denn die Städte, da Jesus gekreuzigt ward, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die Hohepriester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt habe, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Kriegsknechte aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, einem jeglichen Kriegsknecht einen Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenäht, von oben angewebt, durch und durch. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wesser sein soll, auf das erfüllt würde die Schrift: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über meinen Rock das Los geworfen. Solches taten die Kriegsknechte. Es stand aber bei dem Kreuz Jesus, seine Mutter und seine Mutter Schwester Maria, des Kleopas Frau und Maria Magdalena. Da nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, auf das die Schrift erfüllt würde, spricht er: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf einen Isop und hielten es ihm da zum Munde. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Herr, hilf uns, immer mehr deine Größe in deinem Sterben zu sehen. Amen. Für viele Menschen heute bleibt das unbegreiflich, wenn wir heute an diesem Karfreitag, an diesem Leiden Jesu stehen bleiben. Wie kann man so etwas, sagen Sie, in den Mittelpunkt eines Gottesdienstes stellen? Das ist doch bedrückend, das geht doch über unsere Tragkraft, das ist doch nicht zum Mitansehen, wie jemand leiden muss. Und die haben doch recht. Wenn wir immer wieder dieses schwere Geschehen an uns vorüberziehen lassen, wie wenn wir sonst noch nicht genug zu tragen hätten, wie wenn wir nicht sonst schon ganz erschöpft wären, aber nun sind wir ja zusammen, weil dieses, das Leiden Jesu uns neue Kraft, neuen Mut geben soll. Das Leiden Jesu ist ganz anders als alles menschliche Leiden. völlig anders. Von allem menschlichen Leiden muss gesagt werden, es ist dunkel, rätselhaft und sinnlos. Von allem menschlichen Leiden muss das gesagt werden. Wie viel Schweres haben wir auch in den zurückliegenden Wochen erlebt und viele von ihnen durchgemacht. Nie könnte ich es mir erlauben, einen Sinn darin zu sehen, wenn wir hinausgezogen sind auf den Friedhof, wenn wir Menschen leiden gesehen haben in der Krankheit, wenn wir gehört haben, wie Menschen gedrückt und getreten werden, wenn wir wissen, wie andere hungern. Sinn gibt's doch keinen im Leiden, im menschlichen Leiden nicht. Und auch, was so schwer ist, immer, dass in diesem menschlichen Leiden kein Ende sichtbar wird. Man weiß ja gar nicht, wie das weitergehen soll und was anders werden soll. Wenn man so vor Krankheiten steht und denkt, wie denn, was soll sich denn noch ändern? Es ist ein endloses Leiden. Es gibt heute einen oft ausgesprochenen Irrtum, dass Menschen denken, mit dem Tod sei das Leiden zu Ende. Da wollen wir Christen kräftig widersprechen, weil wir aus der Bibel wissen, dass mit dem Tod das Leiden nicht zu Ende ist. Wer keine Erlösung und keinen Frieden in Gott hat, auf den wartet ewiges Leiden. Und das ist so wichtig, dass wir das wissen, dass die einzige Antwort auf alles menschliches Leiden für uns ja nur sein kann, dass wir heute unseren Blick auf dieses Leiden Jesu richten, denn hier ist von einem Ende uns gesagt und hier ist uns von einem Sinn gesagt. Am Ende des Leidens Jesu steht der Ruf, es ist vollbracht. Hier nur gibt's ein Ende, hier gibt's nur einen Sinn. Und das alles ist nicht irgendwo ein dunkles Rätsel. Und nur von diesem Leiden Jesu her kann ich die Welt mit ihren Leiden begreifen und kann ich mein eigenes Leben neu begreifen. Das steht hinter diesem ganzen schweren Geschehen des Karfreitags, auf dass wir Frieden hätten. Darum stellen wir dieses Kreuz auf die Gräber. Dieses Kreuz bleibt kein Rätsel mehr und es darf in unserem Leben kein Rätsel bleiben. Anfangs war es für die Jünger Jesu auch ein dunkles Rätsel. Sie dachten, das sei die größte Pleite gewesen. Sie wollten sich absetzen, so wie die Emmaus-Jünger dann einfach wegliefen. Und dann auf einmal haben sie begriffen, da in diesem Kreuz Jesu ist die Antwort auf unsere Fragen da. Da ist die Antwort. Und die Apostel wollten dann in der ganzen Welt ihr Predigtthema immer zuspitzen auf dieses eine, dass ich nichts wüsste unter euch als Jesus, den Gekreuzigten. Das muss ich Ihnen erklären. Es ist zu Ende mit unserer Rechtlosigkeit. Das ist das Erste, was wir festhalten. Da steht sehr viel von der Rechtlosigkeit da. Da haben sie Jesus hinausgeschleppt, nachdem sie ihn geschlagen und gehöhnt hatten. Und dann haben sie ihn dort hingenagelt und der Prozess war schon voller Unregelmäßigkeiten und war eine unklare Rechtslage, was hier eigentlich ablief. Es wird ja in unseren Tagen viel von den Menschenrechten gesprochen. Wir als Christen wollen auch solche ganz irdischen Fragen einmal durchdenken im Lichte Gottes. Was ist denn das Recht des Menschen? Was kann er denn einklagen vor Gott? Und da wird uns gezeigt, dass der Mensch vor Gott gar nicht viel einklagen kann. Wir stehen unter dem Gericht Gottes, so wie Jesus hier stellvertretend das für uns auf sich nimmt. Er wird hinausgeschoben. Selbst die frommen Leute Jerusalems hatten einen Eifer, Jesus wegzuschaffen, damit er ihr Fest nicht störe und nicht beflecke. Sie wollten nichts mehr mit ihm zu tun haben und schafften ihn weg. Wie Jesus dasteht mit der Dornenkrone, da hat ja Pilatus ins Schwarze getroffen, wie er gesagt hat, seht, welch ein Mensch. Das ist das Bild des Menschen, rechtlos preisgegeben unter andere. Aber nun geschieht das ganz Große, dass ausgerechnet im Kreuz Jesu in seinem Sterben Jesus Partei nimmt für den rechtlosen Menschen. Etwas Größeres ist in der Welt noch nie geschehen. Sie haben ihn dort angenagelt zwischen zwei Verbrecher mitten hinein. Und damit wird noch in dieser Kreuzigung deutlich, Jesus tritt für den Menschen ein, der sein Leben verwirkt hat. Und was in unseren Augen so aussieht wie verkorkstes Leben, ist bei ihm immer noch nicht aufgegeben. Ich habe in meinem Leben das lang nicht begriffen, dass wir ja eigentlich Jesus so von uns stoßen, wie es hier beschrieben ist. So wie diese frommen Jerusalems gesagt haben, wir brauchen ihn nicht, und die ihn vor die Stadt hinausgeführt haben, da passt er nicht zu uns her. Wie lange will man sein frommes Leben ordnen und schließt sich ab vor Jesus, und dann auf einmal trifft er uns mit seinem Wort und erklärt uns dies eine, dass er mich nicht loslässt und dass er für Verbrecher stirbt und dass dies sein Wort an uns ist. Er ist für die Missetäter gestorben. Es ist dem Pilatus ja eingefallen, dass er den Juden noch eins auswischen kann und auf dieses Täfelchen übers Kreuz schreiben kann, der Judenkönig. Das war eine gemeine Sache. Er wollte spotten und sagen, das passt zu diesen Juden. Da hat er als Römer verächtlich auf sie heruntergeblickt und er wusste gar nicht, was er hier auf sein Kreuz hinschreibt, das er hier gemacht hat. Er ist der König der Juden, bis heute geblieben. Jesus ist der, der keinen Menschen in dieser Welt loslässt und der für das Recht eines jeden Menschen bei Gott eintritt, gerade da, wo er deutlich macht, wir sind Menschen, die unter der Schuld vor Gott stehen, gefallene Menschen. Und darum ist das nur am Kreuz sichtbar, wie mein Leben von der Liebe Gottes getragen und gehalten ist. Ich kann das ganze Leben so tun, als sei ich ein stolzer Mensch mit meinen Errungenschaften. Und bis ich dann das Kreuz Jesu begreife. Und ich sagte Ihnen am Anfang, das ist Antwort auf meine Leiden. Das ist die Antwort auf alle meine Fragen. Hier wird mir zugesprochen, dass er mich nicht loslässt, weil er mein König sein will. Er ist heute nicht der König, der mit der großen Prachtentfaltung in dieser Welt erscheint. Das wird am jüngsten Tage vor aller Welt sichtbar werden. Er ist heute der König, der sein Zeichen des Eigentums auf uns alle einprägen will, indem er uns die Schuld wegnimmt. So wie es jenem einem Schächer am Kreuz dann zugesprochen hat. Du gehörst mir. Er will in sein Eigentum hinein als der König, ohne Prunk und ohne Macht. Aber mit dem einen Wort bittet er uns, lass dich doch versöhnen, ich will dein König sein. Er sieht unsere Rechtlosigkeit, er sieht, wie uns Menschen treten in dieser Welt. Was könnten wir erzählen, wie uns im Leben Unrecht widerfahren ist? So viele Schwermut kommt nur davon her, dass Menschen nie vergessen können, was ihnen schon im Elternhaus zugefügt wurde, und sie werden bitter. Das ist nichts Neues, dass wir in einer Welt der Rechtlosigkeit leben. Das hat uns Jesus klargemacht, und dass unser Leben ein rechtloses Leben ist. Nur die eine Antwort darf ich Ihnen heute verkündigen, dass Sie vor Gott kein rechtloser Mensch sind. Er tritt für Sie ein. Jesus, der König, und Sohn Gottes, und er tritt unter die Missetäter und nimmt sie unter seine Herrschaft. Das andere, was hier deutlich wird, es ist zu Ende mit unserer Armut. Wie arm sind wir eigentlich? Wie arm wir wirklich sind, das sieht man ja, wenn man uns hinausstreckt und in ein Grab legt. Dann wird offenbar, wie wenig wir haben. Und darum hat Jesus stellvertretend für uns diese Armut auch hier am Kreuz durchlitten. Sie haben ihm die Kleider ausgezogen und haben sie verteilt. Das war wenigstens das Einzige, was man noch von Jesus nehmen konnte. Was kommt denn sonst schon dabei heraus? Was hat man denn schon? Ob Jesus noch ein Lendentuch trug, ist nach den Berichten mehr als zweifelhaft. Haben sie ihn nicht ganz ausgezogen, so arm wie wir Menschen sind? Er war noch viel ärmer. Nachdem das alles geschehen war, schrie er: mich dürstet. Das ist so unheimlich. Der bei der Hochzeit zu Kana aus Wasser Wein machte, durch leider die furchtbaren Qualen des Durstes. Und man versteht gar nicht, dass niemand da ist, der dies sieht. Und wo sind denn die Jünger, die so viel Wohltaten von ihm empfangen haben, um ihm wieder zu geben? Aber dann begreifen wir erst, das musste geschehen, heißt es hierauf, dass die Schrift erfüllt würde. Auch das hat Jesus durchlitten, die ganzen schweren Leiden und Qualen. Warum denn, dass das erfüllt würde? Weil dies ein stellvertretendes Geschehen ist, für mich durchlitten. Jesus hat dies alles durchgemacht, um meine Qualen auszuhalten. Was Einzelne unter uns jetzt erzählen könnten als schwere Leiden, die sie durchgemacht haben. Er hat mehr durchlitten für mich. Warum denn? Damit er vor Gott mein Leben sühne. Er wurde so arm, damit er durch seine Armut uns nun reich macht. Es gibt einen Ertrag aus dem Sterben Jesu. Und am Karfreitag sitzen wir nicht nur meditieren da und denken über die Schmerzen Jesu nach, sondern es wird reichlich ausgeteilt. Und das hat ja immer wieder die Liederdichter angespornt, dass sie über dieses merkwürdige Vertauschen dann gedichtet haben, dass hier Jesus in der Armut hängt, aber dann uns viel gibt. Er dürstet und wird uns gleichsam zum Quell, bei dem wir trinken können. Oder Johannes beginnt ja sein Evangelium mit dem großen Wort: wir haben aus seiner Fülle genommen, Gnade um Gnade. Es ist nicht so, dass uns heute eine Martyriumsgeschichte vorgesetzt würde, damit wir den Kopf hängen lassen und traurig durch die Welt hindurchlaufen. Sondern da wird uns gesagt, mit dem Sterben Jesu, dem einzigen sinnvollen Sterben in dieser Welt, ist uns etwas geöffnet. Jetzt kann der Vater in unser Leben hineingreifen und wir dürfen zum Vater treten. Die Tür ist geöffnet. Und wir werden gehalten von seiner starken Hand. Es gibt keine Traurigkeit mehr, die uns über den Kopf wachsen kann. Und kein Mensch bleibt mehr abgeschnitten von Gott. Es ist nicht wahr, dass man in dieser Welt in der Hölle leben muss, sondern seit dem Kreuz Jesu wird die finsterste und dunkelste Hölle, in der einer leben muss, zum Himmel. Weil er da ist, Jesus mit seinem Frieden und mit seiner Liebe. Er will uns seine Gaben geben. Es ist zu Ende mit unserer Armut. Es ist zu Ende mit unserer Armut. Das ist am Kreuz so klargelegt, dass es hier um vorrangige Dinge geht. Die Hände, mit denen Jesus einst den Armen Brot gegeben hat, sind jetzt gekreuzigt und sie ruhen still, weil das Allergrößte Menschen zuteil wird. Menschen wird zugesprochen, dass sie bei Gott angenommen sind. Jetzt, was soll unser ganzes Predigen heute im Karfreitag, wenn ich Ihnen nicht die Frage vorlegen darf, haben Sie genommen, haben Sie hier am Kreuz Jesu empfangen, dass Sie sagen, jawohl, mir hat er das geschenkt, ich bin sein Sohn geworden, ich gehöre ihm ganz und völlig. Ich habe aus seiner Armut mich auch jetzt bereichert, aber anders als diese Soldaten unter dem Kreuz. Ich habe mich mit dem Rock der Gerechtigkeit bekleidet. Ich habe das über mein sündiges Leben drüber gelegt, seine Vergebung. Und ich kann das jetzt in großer Freude von mir sagen. Heute, an diesem Karfreitag, am 24. März, ich bin gerecht geworden durch ihn. Es ist alles gut zwischen Gott und mir. Ich bin geheiligt, ich bin gereinigt. Mein Leben darf nun etwas sein, ihm zur Ehre und zum Lobe Gottes. Noch ein letztes. Es ist zu Ende mit der Einsamkeit. Wir sagten, es ist zu Ende mit der Rechtlosigkeit, es ist zu Ende mit der Armut, es ist zu Ende mit der Einsamkeit. Auch hier hat es Jesus durchlitten in einer Tiefe, wie es nur noch wenige von uns vielleicht annähernd mitfühlen können, als er dort völlig einsam in der Todesqual hängt. Das wäre mir wichtig für mein Sterben, dass jemand bei mir ist. Er ist völlig vereinsamt. Wir reden heute viel von der Einsamkeit als der Not des Menschen von heute, obwohl wir so dicht aufeinander wohnen und wir so gedrängt sitzen. Dann wird uns das immer rätselhafter. Was ist denn das mit dieser Einsamkeit? Jesus hat diese Einsamkeit durchlitten tiefer, als wir sie heute durchleiden müssen. Er hat gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sogar noch von Gott musste er geschieden sein. Kein Mensch muss in dieser Welt von Gott geschieden sein. Das ist das Schlimmste, was uns einmal in der Hölle passieren kann. Dass wir von Gott getrennt sind. Aber in diesem Leben noch niemand musste das, als er allein. Und das hat er durchgetragen, damit keiner von uns einsam sein soll. Es ist so groß, wie Jesus am Kreuz das noch ordnet. Und dem Johannes sagt, Johannes, nimm du die Maria, das ist deine Mutter. Stimmt dir gar nicht, das ist ja gar nicht seine Mutter. Ach, wie wenn das noch von Bedeutung wäre. Unter dem Kreuz Jesu geschieht etwas, was man in seiner Auswirkung gar nicht genug ermessen kann. Jesus stiftet eine neue Gemeinschaft, die die Familienbande noch übertrifft. Er führt Menschen zusammen und es gibt ein Bindeglied zwischen diesen beiden Menschen und das ist allein die Liebe zum gekreuzigten Herrn. Und das verbindet. Hier wird am Kreuz eine neue Gemeinschaft gestiftet. Es ist kennzeichnend für unser volkskirchliches Christentum, dass diese große Gabe Jesu am wenigsten am Karfreitag entdeckt wurde. Und wenn man sich so umhört, meint man, dass man allerhand losem Treiben oder allerhand lockeren Kaffee trinken mehr Gemeinschaftsförderung zumisst als dem Kreuz Jesu. Wir freuen uns, wo Gemeinschaft gestiftet wird und wo zwei Menschen nett miteinander reden und sei es nur in der Straßenbahn. Aber Gemeinschaft, die wir meinen, die geht so tief, dass sie zur innersten und tiefsten Gemeinschaft wird. Wir können uns keine eheliche Gemeinschaft mehr vorstellen, die nicht auf diesem Grund ruht. Und wenn wir hier Ehepaare einsegnen, dann sagen wir ihnen, dass einer dem anderen vergebe, gleich wie Christus euch vergeben hat. Die Gemeinschaft, die hat ihre tiefste Wurzel, wo Menschen zueinander führen und geführt werden, die selbst begnadigt worden sind, die wissen, wie arm sie sind und wie rechtlos sie sind, aber die das Wunder rühmen, er starb für mich und ich gehöre ihm. Und das ist das Neue, was hier seit dem Karfreitag vor uns steht, diese große und weltweite Gemeinschaft, derer, die Jesus Christus lieb haben und ihm dienen. Er will sie in diese Gemeinschaft hineinführen. Sie werden diese Gemeinschaft natürlich nur entdecken, wenn sie ihre Scheu ablegen und mit irgendeinem Menschen auch über den Gekreuzigten reden. Wenn sie so frei werden, dass sie mit einem anderen Menschen beten können, dann ahnen sie etwas von dieser großen, inneren, tiefen Gemeinschaft derer, die unter dem Kreuz stehen. Ich habe Ihnen heute sagen wollen, am Karfreitag blicken wir auf Jesus, nicht um ein dunkles, rätselhaftes Leiden zu bedenken, sondern um zu begreifen, in unserem rätselhaften Leben kann es eine Wende geben durch Jesu Leiden. Er zeigt uns heute, dass es ein Ende hat mit der Rechtlosigkeit. Er will unser König sein. Er will bis an den letzten Tag unseres Lebens in allen Dingen uns regieren und führen und in der Ewigkeit unser Herr sein. Zu Ende mit unserer Armut. Er will Gaben austeilen in großer Fülle und er will uns stark und brauchbar machen zum Dienst in dieser Welt. Und er will die Einsamkeit bei uns beenden. Er will uns in die Gemeinschaft hineinführen, die aus ihm kommt und die auf ihn hinführt. Wir dürfen nehmen. Wir dürfen heute nehmen, dass wir die Fülle haben. Amen.
Wir wollen beten.
Herr, du kannst mitfühlen. Mit so vielen Leiden und mit so vielen Schmerzen, die viele von uns durchleiden. Aber du weißt auch um unsere Schwachheiten und um unsere Versuchungen. Und wir danken dir, dass du unser Bruder geworden bist und uns durch und durch kennst. Und wir bitten dich, gib uns nun heute diesen großen Zuspruch aus deinem Leiden, dass du uns als Rechtlose bei Gott gerecht machst, dass du uns als Arme mit allen deinen Gaben, ja mit dir selbst, der du Wohnung in uns nehmen willst, reich machst und dass du uns als Einsame in die Gemeinschaft deines Volkes hineinstellst. Wir danken dir, dass aus deinem Leiden und Sterben heute schon eine Heilung in dieser Welt geschehen darf, die unser Begreifen weit übersteigt. Herr, und dann lass uns auch bald die vollkommene Erlösung erfahren, wenn wir dich sehen in der Ewigkeit. Dir befehlen wir jetzt auch alle an, die zu uns gehören und nicht unter uns sein können, die durch schweres Leiden hindurchgehen müssen. Du kennst sie alle und du kannst ihnen auch heute nahe sein und ihnen dieses Wort sagen, dass sie Frieden hätten durch dich. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.